Ihr Lieben, ich möchte mich auch bei euch vorstellen und begrüße euch herzlich zu den Frauenseminartagen. Mein Name ist Kati Kniesel. Ich bin verheiratet mit Markus Kniesel. Markus ist einer der Pastoren hier in der Gemeinde. Wir haben 6 Kinder und 2 Enkelkinder mittlerweile. Und ich bin verantwortlich für die Frauenarbeit hier in der Arche. Und ich freue mich immer riesig, wenn wir Frauen zusammenkommen, denn das ist ein großes Vorrecht und es ist ganz besonders, wenn Frauen zusammenkommen und sich austauschen und Gemeinschaft haben und unter dem Wort zusammenkommen. Also daher freue ich mich ganz besonders, dass ihr da seid, jede einzelne von euch. Wir haben auch für jede einzelne von euch einzeln gebetet und sind dankbar, dass ihr hier seid, und Gott hat bestimmt auch etwas für euch, was ihr mitnehmen könnt. Wir haben 2 Sachen vorhin, glaube ich, vergessen. Ne? Das eine ist, wenn ihr noch kein Namensschild habt, dann könnt ihr euch das noch am Infopoint holen. Und wer Übersetzung braucht, wir haben Übersetzung ins Spanische. Morgen auch Ukrainisch, aber heute Spanisch. Wer Übersetzung braucht, muss bitte Bescheid geben, auch am Infopoint, da könnt ihr euch nämlich Kopfhörer abholen und dann habt ihr die Übersetzung. Vielen Dank, dass ihr das macht. Da oben sitzen unsere Übersetzerinnen. Wir wollen uns in den nächsten beiden Tagen damit beschäftigen, was es bedeutet, in Christus verwurzelt zu sein und welches Vorrecht das ist und welche Verheißungen und auch Verantwortung damit einhergehen. Und wir haben das Thema in Christus verwurzelt genannt, weil Gott auch in vielen Stellen in seinem Wort das Bild des Baumes benutzt. Der ist wie ein Baum, kennt ihr wahrscheinlich. So wird häufig der Mensch beschrieben von Gott. Und wir haben gedacht, das ist ein schönes Bild, an dem wir mehrere Dinge festmachen können. Einmal, was bedeutet es überhaupt, ein Baum zu sein? Was bedeutet es denn, von Gott gepflanzt zu sein? Dann die Wurzeln auszustrecken und einen Stamm wachsen zu lassen und Früchte zu bringen. Und Gott hat uns dies aufs Herz gelegt und ich glaube nicht umsonst, weil uns das sehr stärken wird für all die Herausforderungen und Stürme in dieser Zeit. Und da hat Manuela ja schon vorhin schon von gesprochen. Wir sind im Moment vielen Stürmen ausgesetzt und auch vielen Ängsten und Sorgen, was so alles so passiert. Aber wir dürfen wissen, wir haben einen großen, starken, treuen Gott. Meine Aufgabe heute Abend ist der erste Vortrag. Das heißt, wir wollen uns jetzt gemeinsam anschauen, was es bedeutet, ein Baum verpflanzt durch Christus zu sein. Der Psalm 1 ist wahrscheinlich vielen von euch bekannt. Und dort heißt es in den Versen 1 bis 3, wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht und alles, was er tut, gerät wohl. Spurgeon beschreibt den Psalm 1 als Vorwort aller Psalmen. Die Ausrichtung des Herzens als Grundlage des Christenlebens. Und wenn wir in Vers 3 gepflanzt lesen, dann heißt das Wort im Urtext verpflanzt. Gott hat uns aus unserer alten Umgebung herausgenommen und uns in eine neue Umgebung an seine Wasserbäche verpflanzt. Und ich möchte ganz gerne mit euch heute 2 grundlegende Dinge betrachten. Das eine ist, was bedeutet es denn, verpflanzt zu sein? Und das andere ist, wie reagieren wir denn darauf, verpflanzt zu sein? Was bedeutet es, verpflanzt zu sein? Es bedeutet, dass Gott uns aus der alten Erde herausnimmt, in eine neue Erde hineinpflanzt. Er nimmt uns aus dem alten Leben und pflanzt uns in ein neues Leben. Und warum brauchen wir es, von Gott verpflanzt zu sein? In Matthäus 15, 13 steht: Alle Pflanzen, die mein himmlischer Vater nicht gepflanzt hat, die werden ausgerissen. In Matthäus 7, 19 lesen wir: Jeder Baum, der nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Das sind harte Worte. Aber sie bringen es auf den Punkt. Unsere Ausgangslage ist schlecht und sie ist bei allen Menschen gleich. Wir sind bedürftige Sünder, die Errettung brauchen. In Römer 3, 11 bis 12, da heißt es: Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der nach Gott fragt. Alle sind sie abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Oft denken wir Menschen, vielleicht kennt ihr das auch: Och, ich bin doch gar nicht so schlecht. Das war bei mir vor 20 Jahren auch so. Ich dachte, ich bin doch ganz gut. Ich habe anderen geholfen, ich fand mich selbst ganz nett und umgänglich. Und ich habe auch niemanden umgebracht, ich hatte keine Bank überfallen. Ich war eigentlich doch so ganz gut. Und ich glaube, so denken viele Menschen. Vielleicht hast du selber auch schon mal so gedacht oder denkst so. Aber welchen Maßstab legt Gott an? Gehen wir zum Beispiel die 10 Gebote durch, dann werden wir sofort überführt. Wahrscheinlich bei jedem Gebot irgendwo. Im ersten Gebot heißt es: Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. 5. Mose 5, 7. Wow. Keine anderen Götter neben mir. Wie war das bei mir? Mein Gott war ich selbst. Ich wollte gefeiert werden. Alles hat sich um mich selbst gedreht, bei meinen Gedanken. Ich wollte bei anderen gut ankommen und habe meine Erfüllung in Dingen gesucht, aber nicht in Gott. Und auch die weiteren Gebote hatte ich nicht gehalten. Ich hatte zum Beispiel gelogen, den Nächsten beneidet und schlecht über andere gesprochen. Durch die Gebote in der Bibel können wir sehen, dass wir alle Sünder sind und bedürftig sind, dass wir alle vor Gott nicht bestehen können. In Römer 6, 23 heißt es: Der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber es geht noch weiter. Weiter heißt es in dem Vers: Aber die Gnadengabe Gottes ist es, das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Wie gut, dass Gott da nicht stehen bleibt. Es gibt ein großes Aber, die Gnadengabe Gottes. Jesus, der Sohn Gottes, hat für unsere Schuld am Kreuz bezahlt. Er ist es, der für uns gestorben ist. Die Strafe, die wir für unsere Sünden und für all die Dinge, all die Gebote, die wir nicht gehalten haben, hätten bezahlen müssen, hat er stellvertretend für uns durch seinen Tod am Kreuz getilgt. Wenn du an Jesus glaubst und dein Vertrauen in seinen stellvertretenden Tod für dich am Kreuz setzt, dann ist dir vergeben. Du bist erlöst, freigekauft aus der Gefangenschaft der Sünde, des Todes und der Macht der Finsternis. In Kolosser 1, 13 bis 14 heißt es: Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, in dem wir Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. In Epheser 2, 4 bis 5, da lesen wir: Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, durch die Übertretung mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet. Er hat also deine Schuld, Scham und Sünde getragen. Er hat auch die Trennung vom Vater ertragen, damit du nie wieder getrennt werden musst. Wenn du an Jesus glaubst, dann bist du von ihm vom Tod ins Leben verpflanzt worden. Und dieses Ereignis, das nennt man auch Wiedergeburt. Gott macht uns neu. Er gibt uns ein neues Herz. Wir gehören dann zu seinem begnadigten Volk. Das lesen wir im 1. Petrus 2, 9 bis 10. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden besser verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu einem wunderbaren Licht. Euch, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid und einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid. Wenn wir uns das auf der Zunge zergehen lassen, diese Verpflanzung ist so großartig und lässt uns einfach nur staunen. Gott nimmt einen toten Baum, holt ihn aus der geistlich toten Erde und propft ihn in seine lebendige Erde direkt an die Wasserbäche des ewigen Lebens. Durch diese Verpflanzung hat Gott dir ein neues Leben und auch eine neue Identität geschenkt. Nun bist du sein Kind und du trinkst aus den Wasserbächen der Vergebung, der Gnade, der Liebe, der Gemeinschaft mit Christus. Und es ist eine nie versiegende Quelle. In Johannes 4, 13 bis 14, da sagt Jesus der Frau am Jakobsbrunnen: Jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Wunderbar. Bist du an diese Quelle verpflanzt worden? Vielleicht sitzt du hier und für dich ist das Ganze ganz neu. Und du möchtest auch, dass Gott dir vergibt und dich verpflanzt und erneuert. Und er lädt dich ein. In Jesaja 55, 1 bis 3, da lesen wir: Wohlan, ihr Durstigen, alle, kommt her zum Wasser. Und die ihr kein Geld habt, kommt her und kauft und esst. Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Warum wiegt ihr Geld ab für das, was kein Brot ist, und euren Arbeitslohn für das, was nicht sättigt? Hört doch auf mich, so sollt ihr Gutes essen und eure Seele soll sich laben an fetter Speise. Neigt eure Ohren und kommt her zu mir, hört, so wird eure Seele leben. Denn ich will euch einen ewigen Bund gewähren, die Gnadengüter Davids, die zuverlässig sind. Und in der Offenbarung 22, 17 steht: Und wen da dürstet, der komme, und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Du kannst dich nicht selbst erretten, aber den bitten, der es kann. Bitte ihn um Vergebung für deine Schuld. Glaube an Jesus Christus, der am Kreuz sein Leben hingegeben hat, damit du ewige Erlösung haben kannst. Du kannst nichts zu deiner Errettung dazu tun, aber du kannst dein Vertrauen auf den setzen, der sie erwirkt hat. Und dafür gebührt auch nur ihm allein alle Ehre. In Epheser 2, 8 bis 9 lesen wir: Denn aus Gnade seid ihr errettet, durch den Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Durch diese Verpflanzung werden wir zu einer neuen Schöpfung, wie es Paulus im 2. Korintherbrief 5, 17 schreibt. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Es ist einfach wunderbar, woraus er uns errettet hat und wo wir jetzt sein dürfen. Er bringt uns aus dem Leben, aus dem Tod ins Leben, aus alter Gemeinschaft, wie wir im Psalm 1 gelesen haben, Gottlose, Sünder, Spötter, in neue Gemeinschaft, wo Christus ist und die Gemeinde, aus der Gefangenschaft in die Freiheit, aus der Dunkelheit ins Licht, aus der Leere in die Fülle, aus der Sinnlosigkeit in die Sinnhaftigkeit, aus alten Gewohnheiten zu neuen Gewohnheiten, aus dem alten Reich der Sünde in das neue Reich der Himmel und aus der Selbstanbetung in die Gottesanbetung, aus den alten Begierden in neue göttliche Leidenschaften und aus der alten Identität in eine neue Identität. Und aus der alten Knechtschaft, sich um sich selbst drehen zu müssen, in die Freiheit, sich um Gott drehen zu können. Aus einer alten Herrschaft zu einer neuen Herrschaft. Und durch diesen Herrschaftswechsel aus der alten Herrschaft in die neue Herrschaft haben wir einen neuen Herrn. In der Bibel lesen wir, dass Gott uns aus der Sklaverei der Sünde befreit hat und uns zu seinem Eigentum gemacht hat. Ebenso lesen wir an vielen Stellen, wo Gläubige als Magd oder Knecht beschrieben werden. Maria sagt zum Beispiel: Ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Oder in der Apostelgeschichte, da lesen wir: Ja, auch über meine Knechte und über meine Mägde werde ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Gucken wir an diesen Stellen in den griechischen Urtext, dann lesen wir, dass dort das Wort Doulos steht. Und zwar jedes Mal, wenn Magd oder Knecht bezeichnet wird. Doulos heißt aber wörtlich übersetzt Sklave, Leibeigener. Weil dieses Wort so schlecht besetzt ist, und das wisst ihr alle, Sklaverei ist in unseren Köpfen. Wenn wir Sklaverei hören oder Sklave hören, dann poppen erstmal Dinge hoch, Bilder vielleicht von furchtbaren Sklaventreibern, von Menschenhandel oder von kaltherzigen Herrschern. Das ist das, was hochkommt, wenn wir Sklave hören oder Sklaverei hören. Und deswegen wird dieses Wort in der Bibel häufig eben mit Knecht oder Magd übersetzt. Aber im Griechischen steht dort Doulos. Also wir sind Sklaven, Leibeigene Gottes. Wenn Gott uns als seine Leibeigenen, sein Eigentum und seine Sklaven bezeichnet, dann ist das aber überhaupt nichts Schlechtes. Ganz im Gegenteil, es ist das Beste, was uns passieren kann. Wir gehören dem Gott, dem König auf dem Thron. Wir gehören dem Herrscher, der Herrschern. Er ist weise, alleine weise, herrlich, gütig, barmherzig. Er hat sein Leben für uns hingegeben. Er liebt uns. Wir sind sein. Das bedeutet, dass er sich auch um uns kümmert. Er versorgt uns, er pflegt uns. Wir dürfen bei ihm zu Hause sein und werden es immer bleiben. Kann es was Besseres geben, als Gott zu gehören? Kann es was Besseres geben, als den Schöpfer, Gott, als Herrn zu haben? Es gibt keine bessere Stellung, keine bessere Identität, als eine Sklavin Gottes zu sein. Und es gibt keinen besseren Ort, als bei ihm zu sein. Und es gibt keinen besseren Herrn als ihn allein. Er selbst ist die Liebe, und diese Liebe und alle seine wunderbaren Verheißungen umgeben uns wie ein wärmender Mantel. Er ist der König des Universums. Er regiert von seinem Thron und gleichzeitig derjenige, der alles in der Hand hält, jedes Detail, liebt dich so sehr, dass er sein Leben für dich gab. Und in dieser Liebe und in dieser Gegenwart ist er dir immer näher als dein eigener Atem. Er ist immer bei dir. Und diesem Gott gehören wir. Und er selbst ist es, der uns bewacht wie seinen eigenen Augapfel. Vom Sklaven der Sünde sind wir nun Sklaven des Höchsten. Und es gibt nichts Schöneres, als Gottes Leibeigener zu sein. Er hat uns auch noch in das Reich, in sein Reich verpflanzt, an seine Wasserbäche. In ihm ist Sicherheit, Geborgenheit, Liebe und ewige Treue. Und damit ist er auch unser ewiger, guter Gärtner. Auch wenn Gärtner sich jetzt komisch anhört für Gott, aber er ist derjenige, der auch auf uns aufpasst und derjenige, der uns wirklich gut und tief und fest verpflanzt hat. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich selbst, wenn ich einen Baum pflanze oder irgendwas einpflanze, dann wächst das manchmal nicht so gut an und lässt sich häufig schnell wieder rausziehen. Ich habe aber auch nicht so einen grünen Daumen, muss ich sagen. Ich bin nicht so eine gute Gärtnerin, auch wenn ich einen Garten habe. Gott wusste wohl irgendwie, ich soll darin wachsen. Kennt ihr das, wenn eine Pflanze nicht gut eingepflanzt ist und nach einiger Zeit kann man sie immer noch rausziehen? So ist es bei Gott nicht. Was Gott macht, das macht er. Das macht er ganz. In ihm allein sind wir fest und ewig verwurzelt. Es begegnen uns so viele Herausforderungen im Alltag. Und wie wichtig und wunderbar ist es da, dass wir wissen, was wir für einen treuen und liebevollen Gärtner haben. Er hat uns fest verwurzelt bei sich. Er tränkt uns, er ernährt uns, er pflegt uns. Und er hilft uns auch, unser Wurzelwerk zu entwickeln und Unkraut auch zu entfernen. Und wenn dann die Stürme des Lebens kommen, dann kann uns nichts und niemand umwerfen. In Kolosser 1, 15 bis 23, da lesen wir, wer Christus ist. Da werden wir heute Abend auch noch mal mehr drauf eingehen. Aber es ist einfach, lasst es euch mal auf der Zunge zergehen. Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über alle Schöpfung ist. Hört euch das an mit dem Wissen, dass das euer Herr ist, euer guter Gärtner, und derjenige, der auf dem Thron sitzt und regiert und gleichzeitig euch so sehr liebt. In ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und auf der Erde ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde. Er, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. Auch euch, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart, in den bösen Werken hat er jetzt versöhnt, in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht. Wenn ihr nämlich im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das verkündigt worden ist in der ganzen Schöpfung, die unter dem Himmel ist und dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Er ist der Schöpfer, der König und der Erlöser. Er ist unsere Freude und er ist unser Frieden. Er thront über alles und in ihm ist alles. Alles ist durch ihn geschaffen und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Und er hat in seiner Barmherzigkeit uns mit sich selbst versöhnt, indem er Frieden machte durch das Blut am Kreuz. Er hat uns zu seinem Eigentum gemacht und wir kommen vom Nichts und bekommen alles. Wir werden von der Leere verpflanzt in seine Gegenwart, in seine Fülle. Und das ist so wunderbar. Aber wie reagieren wir jetzt darauf? Kommen wir zum zweiten Punkt. Wie reagieren wir darauf, verpflanzt zu sein? Wir haben nun betrachtet, was Gott getan hat. Er hat uns errettet und uns an seine Wasserbäche der Gnade verpflanzt. Das ist die Wiedergeburt und die Rechtfertigung. Das ist ein einmaliger Prozess und der ist abgeschlossen. Er hat uns erwählt und zu seinem Eigentum gemacht. Und damit übernimmt er die komplette Pflege, Versorgung und Bewahrung. Aber wie sollten wir jetzt reagieren? Im Psalm 92, 13 bis 16 heißt es, der Gerechte wird sprossen wie ein Palmbaum. Er wird wachsen wie eine Zeder auf dem Libanon. Die gepflanzt sind im Hause des Herrn, sie werden gedeihen in den Vorhöfen unseres Gottes. Noch im Alter tragen sie Frucht, sind saftvoll und frisch, um zu verkünden, dass der Herr gerecht ist. Er ist mein Fels und kein Unrecht ist an ihm. Wir reagieren auf die Verpflanzung, indem wir unsere Wurzeln ausstrecken, wachsen und Frucht bringen, Jesus lieben und von ihm erzählen. Und das ist der Prozess der Heiligung. Aber um voller Leidenschaft dies tun zu können, da brauchen wir noch etwas. In Kolosser 2, 6 bis 7, da lesen wir, wie ihr nun angenommen habt den Herrn Jesus Christus, so lebt auch in ihm, verwurzelt und gegründet in ihm und fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, und voller Dankbarkeit. Und voller Dankbarkeit. Wir können nur effektvoll dienen und im Glauben wachsen, wenn unser Herz auch voller Dankbarkeit ist, wenn wir auch berührt sind vom Evangelium. Wir müssen jeden Tag neu überwältigt sein von seiner errettenden und erhaltenen Gnade. Bist du dankbar? Sind wir voller Dankbarkeit? Das Gegenteil von Dankbarkeit ist Undankbarkeit und Murren und Jammern. Undankbarkeit und Murren führt zu weiterem Murren. Wer einmal damit angefangen hat, kann schwer wieder aufhören. Das kennen wir wahrscheinlich alle. Jeremiah Burroughs, der sagt dazu, ein murrender Geist ist wie eine gefährliche Wunde, die sich entzündet hat. Das infizierte Fleisch kann man nicht behandeln. Es muss herausgeschnitten werden. Sonst wird die Infektion sich im ganzen Körper ausbreiten. Eine Neigung zum Murren, wenn man sie nicht unter Kontrolle bringt, wird sich in unserem ganzen Leben breit machen und alles verderben. Wow. Wir wissen, Murren ist Sünde und offene Rebellion gegen Gott. Wenn wir gegen ihn murren, dann bedeutet das, dass wir entweder glauben, Gott will uns nicht helfen, Gott kann uns nicht helfen oder seine Wege für uns wären falsch. Wir misstrauen dann seiner Liebe. Luther sagte, Gottes Geist will uns dazu bringen, dass wir weniger über das Schlechte nachdenken und mehr über das Gute. Dann meinen wir, wenn ein Kreuz auf uns zukommt, es sei nur eine Kleinigkeit. Und wenn wir Barmherzigkeit erfahren, achten wir es für etwas Großes. Wir machen Gott, also ich kann es von mir sagen, ich mache Gott oft viel zu klein und andere Dinge viel zu groß. Wir sollten aber Gott und seine Verheißung und seine Segnung mit dem Mikroskop anschauen und groß machen, während wir unsere Nöte und Herausforderungen mit dem Fernrohr anschauen sollten. Wir sollten sie klein machen, wir sollten sie kleiner machen, weil wir wissen, dass wir einen Gott haben, der uns zur Seite steht. Wir wissen, wer mit uns durch unsere Nöte geht. Die Nöte, die groß sind in unseren Augen, sind kleiner, weil wir den herrlichen Gott an unserer Seite haben, der uns stärkt und der schon jedes Detail weiß. Wenn wir das Problem haben, hat er schon die Lösung. Gott möchte, dass wir in ihm die Fülle haben und in vollkommener Zufriedenheit ihn lieben und ihm nachfolgen. Viele kennen den Vers 25 aus Psalm 73. Dort heißt es, wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. In anderen Übersetzungen heißt es, wen habe ich im Himmel außer dir? Und auch auf der Erde habe ich nach nichts verlangen, wenn ich nur dich bei mir weiß. Aber sind wir denn so? Bist du so? Sind wir immer zufrieden mit dem, was Gott uns gibt oder was er uns auch nicht gibt? Ich glaube, dass keine von uns hier im Raum es nicht kennt, was es bedeutet, unzufrieden zu sein oder über irgendwelche Lebensumstände zu murren. Wir sind so schnell dabei, zu jammern und zu murren über das, was wir haben wollen und nicht haben oder das, was wir haben und nicht haben wollen. Letzte Woche Sonntag hat Christian bei uns auch über das Thema Dankbarkeit gesprochen und ich kann euch nur ermutigen, hört es euch an. Sehr segensreich, ich kann es nur empfehlen. Eine wunderbare Predigt zum Thema Dankbarkeit. Warum ist es denn so? Warum sind wir häufig so undankbar oder unzufrieden? Weil wir uns immer wieder gerne zum Zentrum des Universums machen. Wir drehen uns um unsere Wünsche, unsere Ziele, unsere Gedanken. Aber genau davon hat uns doch Gott befreit. Im 2. Korinther 5,15, da lesen wir, und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Wir haben einen neuen Herrn. Wir müssen uns mit unseren Gedanken, Wünschen und Zielen nicht mehr um uns selbst drehen. Das verfranst uns auch nur. Da werden wir nicht glücklich. Wir finden immer irgendwas, über das wir murren können. Immer irgendwas, was wir meinen, was wir bräuchten. Wir müssen uns mit unseren Gedanken, Wünschen und Zielen um den drehen, der doch weiß, was für uns das Allerbeste ist. Er allein kann uns wirklich erfüllen mit größter Freude, mit Kraft und mit Liebe. Und allein dann können wir wirklich zufrieden sein. In einer Situation, in der es nicht so läuft, wie ich es mir vorstelle, kann ich nur Gott danken, wenn ich mich und meinen Willen aus dem Zentrum nehmen kann und Gott und seinen Willen ins Zentrum stelle. Es geht immer um Anbetung. Es ist immer eine Sache der Anbetung. Bete ich mich an oder bete ich Gott an? Wer sitzt auf meinem Herzensthron? Sitze ich auf meinem Herzensthron? Dreht sich alles nur um mich? Oder sitzt Gott auf meinem Herzensthron? Dann bin ich frei von der Sklaverei, mich um sich selbst drehen zu müssen, dann kann ich mich um Gott drehen und auf das wirkliche, wahre konzentrieren. In unserem Psalm 1 heißt es, wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen. Das ist die Schlachterübersetzung. In anderen Übersetzungen heißt es, glücklich zu preisen ist. Oder wie glücklich ist ein Mensch, der sich nicht verführen lässt von denen, die Gottes Gebote missachten. Murren ist also nicht nur ein dummes Verhalten, wir schaden uns damit wirklich selbst. Und es ist auch ein stolzes Verhalten, da man sich dem Willen Gottes nicht unterordnen will. Man ist nicht mit dem zufrieden, was Gott einem gibt oder was Gott einem nicht gibt. Und dabei hat Gott uns gesagt, er gibt uns die Fülle. Im Psalm 16,11 lesen wir, du wirst mir den Weg des Lebens zeigen. Vor deinem Angesicht sind Freuden in Fülle, liebliches Wesen zu deiner Rechten ewiglich. In einer anderen Übersetzung heißt es, du zeigst mir den Weg, der zum Leben führt. Du beschenkst mich mit Freude, denn du bist bei mir. Aus deiner Hand empfange ich unendliches Glück. Also wir haben allen Grund, jederzeit, auch in schwierigen Zeiten, in dem tiefsten unseres Herzens zu jubeln. Gott hat uns an die Quellen seines ewigen Lebens und der ewigen Gnade gepflanzt. Wenn wir Gemeinschaft mit Gott haben und in seinem Wort lesen, dann trinken wir aus diesen Wasserbächen der Vergebung. Wir trinken aus den Wasserbächen der Gnade, der Verheißung, der Erkenntnis, der Güte, der Langmut, des Friedens und der Freude. Vertraust du dieser Quelle? Es wird nie eine Zeit geben, in der du Christus nicht brauchst. Aber es wird immer wieder Zeiten geben, in denen dir bewusst wird, dass du nur ihn brauchst. Jesus ist die einzige wahre Quelle. Wenn du durstig bist, komm und trink. Wenn du Vergebung brauchst, komm und trink. Wenn du ausgelaugt bist, komm und trink. Wenn du Weisheit brauchst, komm und trink. Wenn du Kraft brauchst, komm und trink. Wenn du Liebe brauchst, komm und trink. Wenn du Freude brauchst, komm und trink. Wenn du Angst hast, komm und trink. Wenn du einsam bist, komm und trink. Wenn du Orientierung brauchst, komm und trink. Wenn du Bestätigung brauchst und Akzeptanz, komm und trink. Wenn du wissen willst, wer du bist, komm und trink. Wenn du Hoffnung brauchst, komm und trink. Wenn du jammerst und murrst, komm und trink. Wenn du Erfüllung brauchst, komm und trink. Und wenn du ewige Zufriedenheit brauchst, komm und trink. Er ist die Quelle, nichts und niemand sonst. Jeden Tag, jede Stunde, jede Minute, jeden Augenblick entscheiden wir uns, bewusst oder unbewusst, uns zu freuen oder zu murren, zu preisen oder zu klagen, zu jammern oder zu jubeln. Es gibt in jeder Situation Dinge zum Jubeln und es gibt in jeder Situation Dinge zum Jammern. Vielleicht habt ihr das auch schon gemerkt. In jeder Situation gibt es Dinge, über die wir dankbar sind, uns zu freuen, oder es gibt Dinge, über die wir murren können. Aber wir als Christen haben immer einen Grund zum Jubeln. Im tiefsten Inneren des Herzens dürfen wir jederzeit jubeln, dass wir an die ewigen Wasserbäche verpflanzt sind. Dankbarkeit ist eine Lebenshaltung. Und Martin Luther, der sagte mal, Dankbarkeit ist die wesentliche christliche Haltung. Und wahre, tiefe Dankbarkeit voller Freude und Frieden ist nur möglich, wenn unser Herz ganz in Christus verwurzelt und gegründet ist. Wenn wir in Gott ruhen, in dem, wer er ist, was er getan hat und was er verheißen hat, dann können wir die Umstände unseres Lebens und alles, was geschieht, durch ihn und durch sein Wort sehen und beurteilen. Dann loben wir ihn für seine Gnade und seine Liebe und preisen ihn aus dankbarem Herzen. Und dann finden wir Ruhe in der Souveränität und Barmherzigkeit unseres dreieinigen Gottes. Haben wir Jesu Tod vor Augen am Kreuz, wie er uns errettet hat und verpflanzt hat und uns alles geschenkt hat, dann können wir gar nicht mehr klagen. In einem Verslied heißt es, wollte ich meinem Gott für alles Dank nur sagen, hätte nimmer Zeit, ich noch zu klagen. Und das bringt es wirklich auf den Punkt. Wenn Dankbarkeit die Antwort auf seine Gnade ist, dann haben wir allen Grund, alle Zeit dankbar zu sein. Ja, lasst uns voller Freude und Dankbarkeit auf das großartige, heilige, wunderbare Geschenk der Erlösung schauen und dann auch voller Leidenschaft für ihn leben. Wir haben jetzt alle Voraussetzungen, um zu gedeihen und zu wachsen. Aber dafür müssen wir auch was tun. Es ist nicht so, dass wir uns zurücklegen können und sagen können, so Gott, dann mach dann mal, dass ich wachse. In Jakobus im ersten Kapitel, da heißt es, wir sollen nicht nur Hörer, sondern Täter des Wortes sein. Das ist der Part der Heiligung. Wir wachsen im Glauben und unser Herz verändert sich mehr und mehr, nach und nach. Auch wenn du das Gefühl hast, du gehst einen Schritt vorwärts und drei Schritte zurück, wenn du über lange Sicht schaust, wirst du feststellen, dass du nach und nach Schritte der Heiligung gehst. Und wir dürfen wissen, was Gott angefangen hat, das wird er auch vollenden. In der Offenbarung 21, 6 bis 7, da heißt es: Und er sprach zu mir, es ist geschehen, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden geben aus dem Quell des Wassers, des Lebens umsonst. Wer überwindet, der wird alles erben und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Er ist der Anfänger und er ist auch der Vollender unseres Glaubens. Wir müssen uns jeden Tag einfach neu bewusst machen. Was für ein Privileg haben wir? Was für ein Geschenk. Wir wurden verpflanzt. Wenn wir dies immer wieder vor Augen führen, dann können wir nichts anderes als voller Freude und Dankbarkeit innerlich jubeln und strahlend durch den Tag gehen. Nichts ist wertvoller, größer, wunderbarer und in irgendeiner Art und Weise vergleichbar als das Geschenk, an seine Wasserbäche verpflanzt zu sein. Und nichts und niemand kann uns das nehmen. Und er selbst sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und er sagt auch, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, noch Engel, noch Fürstentümer, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Ich hoffe, ich konnte uns heute neu diese wunderbare, errettende Gnade, diese große Wahrheit, ich hoffe, ich konnte euch das ein bisschen groß machen heute, dass wir wieder neu staunen über diesen großen Gott und dieses Wunder der Verpflanzung, was er mit uns getan hat, wie großartig er uns beschenkt hat. Und mein Gebet ist es, dass wir erfüllt sind mit tiefer Dankbarkeit und einer tiefen Liebe für ihn, dass diese tiefe Liebe weiter wächst. Und ich hoffe, dass wir neu erstaunt sind und tief bewegt darüber, voller Freude und Jubel und voller Zufriedenheit können wir jetzt starten, unsere Wurzeln auszustrecken und unseren Stamm wachsen zu lassen und Früchte dazu kommen, die Gott bringt. Ich möchte schließen mit Epheser 3, 14 bis 21. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Ehre in der Gemeinde in Christus Jesus auf alle Geschlechter der Ewigkeit, der Ewigkeiten. Amen. Wir werden jetzt auf das Gehörte im Lobpreis antworten. Ich finde, es ist so schön, wenn wir uns haben füllen lassen, auch dann im Lobpreis Gott anbeten können und ihm danken können. Ah, ihr seid schon da. Super. Ich bitte euch, dass ihr nochmal aufsteht und dann möchte ich gerne nochmal mit uns beten. Herr, wir danken dir von Herzen dafür, was du für uns getan hast. Du hast uns aus der Leere in deine Fülle verpflanzt. Wir sind jetzt dein. Was für ein Vorrecht, was für eine Freude. Herr, ich bitte dich, dass du in unseren Herzen alles rausnimmst, was uns trennt von dir und dass du uns neu erfüllst mit der Erkenntnis, was es bedeutet, dein Kind zu sein. Schenk uns dankbare Herzen, schenk uns jubelnde Herzen. Ich bitte dich, dass du diese Tage nutzt, dass wir dich hinterher mehr lieben als vorher. Dass wir dich mehr kennenlernen und dass wir verwurzelt sind in deiner Liebe und in deiner Gnade. Herr, jede einzelne Frau ist gekommen mit Dingen im Herzen, mit Sorgen, Freuden. Du kennst jedes einzelne Herz und ich bitte dich, dass du jede einzelne Frau berührst und segnest, Herr. Danke für deine Liebe, danke für deine Gnade, danke für deine Erlösung, danke für all das, was du für uns getan hast. Danke, dass du am Kreuz für uns geblutet hast, dass wir ewiges Leben haben dürfen und an den ewigen Wasserbächen trinken dürfen. Ja, Herr, schenk uns dankbare Herzen und wir loben und preisen dich, Herr. Amen.